Konstantin Richter, 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Gelesen von Frank Arnold. Produktion, der Audioverlag. Prolog. Die erste Symphonie beschäftigte Johannes Brahms mehrere Jahrzehnte lang. Schon 1854, da galt der Komponist noch als junges Talent, arbeitete er an einem großen Werk, das er schließlich, weil er nicht weiterkam, in ein Klavierkonzert verwandelte. Ein nächster Versuch, ein paar Jahre später, wurde zur Serenade reduziert. Weitere Nicht-Symphonien folgten. Der Gedanke ließ Brahms nicht los. Er wollte so sehr. Aber er verzweifelte an der verfluchten Symphonie. Er träumte nachts von ihr. Er fürchtete, der Tradition von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven nicht gerecht zu werden. Hoch waren die eigenen Ansprüche, hoch auch die Erwartungen anderer. Als er 1862 begann, intensiv an einem Kopfsatz zu arbeiten, schrieb Clara Schumann, die berühmte Freundin, einen Brief an den nicht minder berühmten Geiger Joseph Joachim. »Johannes schickte mir neulich, denken Sie, welche Überraschung, einen ersten Symphoniesatz.« Doch die Arbeit an der ersten geriet in den folgenden Jahren immer wieder ins Stocken. Wenn Freunde Brahms danach fragten, wandte er sich. Oder er sagte, es sei nun mal schwierig, auf einen Riesen wie Beethoven zu folgen. Noch Anfang der 1870er, da waren zwei Sätze fertig, erklärte er in einem Brief fast kindlich verzweifelt, ich werde nie eine Symphonie komponieren. Erst 1876 war das Stück vollendet. Es wurde in London uraufgeführt und rasch als großer Wurf erkannt. Kritiker sahen die Symphonie Nummer 1 in C-Moll, Opus 68, als würdige Fortsetzung der Beethovenschen Symphonik. Brahms erste, so hieß es, sei in Wahrheit Beethovens zehnte. Bach, Beethoven und Brahms werden manchmal als die 3B bezeichnet. Die 3B verkörpern die goldene Zeit der deutschen Musik. Und Brahms, der Symphoniker, orientiert sich bewusst an den Errungenschaften seiner Vorgänger. Er steht am Ende einer Epoche, er blickt zurück. Denn die Musiknation Deutschland hat ihren Zenit längst erreicht. Die Wirtschaftsnation Deutschland dagegen, und um diese soll es hier gehen, befindet sich am Anfang. In den zwei Jahrzehnten, die der Komponist Johannes Brahms benötigt, um eine einzige Symphonie zu komponieren, entstehen Hunderte von Unternehmen, die eine ganz eigene Kultur schaffen. Die Zeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt und bis zum Börsenkrach von 1873 andauert, wird deshalb auch als Gründerzeit bezeichnet. Alfred Krupp in Essen und Werner Siemens in Berlin sind Pioniere. Ihre Handwerksbetriebe wachsen zu gewaltigen Unternehmen heran, beschäftigen zunächst Hunderte, dann Tausende Mitarbeiter. Andere folgen. Die Farbenfabriken Bayer in Leverkusen, BASF in Ludwigshafen und Höchst bei Frankfurt. Dann Dresdner Bank, Commerzbank und Deutsche Bank. Später, nach dem Krach, kommen Daimler, Allianz und Mannesmann hinzu. Das Erstaunliche ist, die Konzerne, die sich damals entwickeln, bauen derart solide Strukturen auf, dass sie den Ersten Weltkrieg überstehen, die Inflation, die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg und sich auch danach noch jahrzehntelang treu bleiben. Die Ordnung, die dieser Langlebigkeit zugrunde liegt, ist von Beobachtern oft als Deutschland AG bezeichnet worden. Der Begriff steht für die personelle und wirtschaftliche Verflechtung einiger großer Banken, Versicherer und Industrieunternehmen, die über Aktienpakete aneinander beteiligt waren und sich auf diese Weise vor fremdem Einfluss schützten. Die führenden Vertreter trafen in Aufsichtsräten und anderen Gremien aufeinander, sie koordinierten ihre Bemühungen und übten einen stabilisierenden Einfluss auf die deutsche Wirtschaft aus.